Wir sind heute wieder hier für euch und zwar an meiner Seite wie immer der liebe Rudi, der Mann, der nachts die Tabellenbücher auswendig lernt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüß dich.
Ja, Rudi, ich glaube, wir können einleiten mit den Worten, ihr habt uns überrascht.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Wir haben eine Folge zum Thema DIN ISO live gestellt und ihr habt echt die Hütte abgerissen. Die Kommentare, die da reinkamen, waren sagenhaft gut. Wir haben wahnsinnig viele Kommentare, geniale Praxisberichte, schöne historische Geschichten, aber auch ein paar wütende Handwerker, die uns geschrieben haben. Aber so ist es.
Ja, das ist ja auch legitim. Also ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir provozieren wollen, damit so entsprechend erregte oder wütende Antworten kommen, aber das ist ja auch völlig legitim. Wenn jemand einen Zorn hat, der richtet sich ja nicht gegen uns, sondern der richtet sich gegen ein Normenthema oder gegen eine Situation, die er so oder so wahrnimmt. Ich finde das für uns einen unglaublich wertvollen Input. Ich habe aus diesen Kommentaren nochmal sehr viel lernen können und ich bin ja durchweg vertraut mit diesen Themen. Wir haben jetzt heute aufgrund dieser vielen sehr guten Kommentare und Anregungen einfach nochmal eine spezielle Frage-Antwort-Folge dazwischen geschoben, um zeitnah antworten zu können, um gute, aus unserer Sicht gute Fragen und Anregungen aufgreifen zu können. Das sind Sachen dabei wie Oldtimer-Spezialthemen, DDR-History-Themen, die ich auch gar nicht auf der Uhr hatte, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht, da nochmal zu recherchieren und jetzt euch entsprechend nochmal Feedback zu geben. Also ich finde das sehr positiv und ich hoffe, dass das so weitergeht.
Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, also vielleicht mal vorweg, wir können nicht alle Kommentare beantworten, dafür sind es eindeutig zu viel. Wir haben uns ein paar rausgepickt, ein paar Themengebiete daraus gemacht. Wir springen heute thematisch auch ein bisschen, aber wie gesagt, das ist eine Q&A-Folge. Wir beantworten heute eure Fragen. Ein Block oder etwas, das immer mal wieder in einem Unterton oder auch ganz offen ausgesprochen in den Kommentaren zur Sprache kam, war, die da oben wollen uns doch mit den Normen nur schikanieren.
Ja, also habe ich auch so empfunden, ist grundsätzlich mal was ich denke, dass wir klarstellen müssen. Ich sehe das nicht so, dass hier eine Schikane der Plan ist. Ich sehe das auch nicht so, dass überhaupt was top-down kommt. Da wird auf einer Ebene, die wir später noch erläutern werden, wie sich die zusammensetzt, also Thema Normenausschuss, wer sitzt da eigentlich drin? Da wird man sehen, dass das durchaus eine äußerst praktikable und sinnvolle Zusammensetzung ist. Das Ziel ist, und das stelle ich jetzt hier ganz oben drüber, und wir werden noch öfters im Laufe des Podcasts draufkommen, das Ziel ist Harmonisierung, und zwar im Wortsinn. Harmonisierung heißt, dass wir das Ganze gleichschalten, dass es glatt läuft, ohne große Hindernisse, nicht auf, runter mit Problemen oder so. Und das ist das Ziel, dass alle Beteiligten, natürlich die Hersteller mit dabei, die Industrie, der Handel und am meisten natürlich der Anwender letzten Endes Vorteile davon haben und an verschiedensten Stellen in dieser vernetzten globalen Welt theoretisch jetzt einfach nur ins Regal greifen und dort ein genormtes Produkt finden, mit dem sie sofort arbeiten können, ohne dass man da jetzt irgendwie Sonderbratwürste basteln muss. Das ist das Ziel des Ganzen und nicht mehr und aber vor allem auch nicht weniger.
Also du nimmst es jetzt ein bisschen vorweg, die Normen haben einen guten und wichtigen Sinn beziehungsweise erfüllen eine wichtige Aufgabe in unserem System. Warum tun wir uns denn in Deutschland denn so schwer bei der Umstellung? Also wenn ich heute zum Handwerksbetrieb gehe beziehungsweise der sich bei uns meldet und was kaufen will oder auch bei größeren Firmen ehrlicherweise, dann wollen die eine DIN 933. Und wenn ich sage, kein Problem, du kriegst von mir eine ISO 4017, dann wird man schon immer noch schräg angeschaut.
Das eine ist natürlich das, was man da an Normen vereinbart und was dann auf dem Markt verfügbar ist. Und das andere ist die Praxis, wie sie sich im täglichen Industrie-, Berufsmontageleben dann eben zeigt und äußert. Und es ist natürlich immer so, wenn wir hier eine Vereinheitlichung haben, dann brauchen wir da etwas, was das Ganze vorwärts bringt. Und das ist, ich nenne es jetzt mal einen gewissen Pull, einen Zugeffekt, der entstehen muss und der kommt jetzt üblicherweise wenig aus dem B2B-Markt, der kommt noch weniger aus dem B2C-Markt. B2B zum Teil, aber er kommt vor allem aus dem Produzentenmarkt, also Industrie, Stückzahlen. Wir brauchen da Menge, wir brauchen Schwungmasse. Noch dazu bei Verbindungselementen. Also das sind ja Kleinteile, vergleichsweise geringe Wertigkeit mit einem relativ hohen Aufwand, aber interessanterweise dahinter und relativ hohen Gewicht und Transportaufwand, Logistikaufwand. Und wenn Industrieunternehmen, sag jetzt mal Hersteller von, wir hatten das mal, als wir zusammen vertrieblich unterwegs waren, Hersteller von Haushaltsgeräten, weiße Ware, Hersteller von Automobilzulieferindustrie, solche Fälle hatten wir am Tisch, weiß mal, das war ziemlich eine gleiche Zeit, die letzten 15 Jahre so, dass da der Erste kam und sagt, ja, also passt auf, lieber Lieferant, nur noch ISO. Wir sind internationales Unternehmen, wir produzieren hier, wir produzieren dort, wir produzieren an, ist ja nicht ungewöhnlich, 4 europäischen und noch 5 weiteren internationalen Standorten. So Situationen hatten wir. Solche Kunden haben wir betreut. Und dann musst du dich entsprechend als großer Händler der Sache annehmen, musst dich dem stellen und sagen, ja, okay, der will jetzt ISO. Was gibt's da? Und dann erstmal Feedback, weil sowas kommt natürlich auch von der Großindustrie, die da schon Fachleute hat, oft einfach mal so als Ansage. Und wenn man dann genau erklärt, was das für ihn bedeutet, du pass mal auf, Schlüsselweiten übrigens Bauhöhen, dann gibt's dann schon so manchmal so ein bisschen Reaktion, aha, steckt also mehr dahinter, wusste man gar nicht. Mhm. Dann muss man sich darauf einstellen, lange Rede, kurzer Sinn, wenn das dann durchgeht, weil das ist ja dann ganz von oben in der Industrie entschieden und wahrscheinlich noch bei Dutzenden anderen Kunden, die wir beiden nicht betreut haben, da kam dann diese Ansage, ISO, dann muss man entsprechend anders einkaufen. Ja, man muss klären, welche Produkte legt man her, welches hat wirklich Relevanz, dann hat man eine gewisse Einwirkung auf den Beschaffungsmarkt, auf Hersteller, ja, und dann verändert sich was. Und wenn das bei vielen großen, starken A-Händlern in Deutschland vielleicht passiert ist oder dann eben sogar in ganz Europa, das war so eine gewisse Zeit, weiß ich, da war das verstärkt, da haben die auf ISO umgestellt, verstärkt. Ähnliches Thema, wie sich der Torx irgendwann mehr durchgesetzt hat oder dieses Thema, was wir schon hatten hier im Podcast, Gelb verzinkt. Da waren es jetzt nicht Normen, sondern eher Vorschriften, die da kamen und da musste man was ändern und da kommt der eine, da kommt der nächste und die sind ja auch miteinander im Dialog, ja, die sind ja auch in Gremien zusammen, die Industrieunternehmen oder im VDA sind die organisiert und jeder lernt da auch, denke ich, vom anderen, man spricht miteinander und dann plötzlich entsteht so eine gewisse Welle und die hat dann eben auch diese Auswirkungen und dann verändert sich was und das ist eine Masse, die diesen Pull-Effekt kann das Handwerk nicht generieren. Das geht einfach nicht. Selbst wenn sämtliche Handwerkskammern in Deutschland auf Länderebene sich zusammenschließen, kriegst du so einen Wumms da nicht zustande. Das passiert in der Regel mit großen Kunden. Das passiert dann im zweiten Schritt mit großen Händlern. Und dann landet es beim Hersteller und so weiter. Und dann ändert sich was. Aber das dauert halt Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte.
Genau. Du hast gerade den Begriff Gremium verwendet. Greife ich jetzt gleich mal auf. In den Kommentaren kam auch die Frage auf, wie ist denn so ein Normenausschuss überhaupt aufgebaut? Wer sitzt denn da drin? Ich zitiere mal. Sind das alles nur theoretische Sesselpupser oder sitzen da auch Praktiker? Und ist das Ganze am Ende nicht ein rein politisches Lobbyspiel der großen Produzenten, um Gewinne zu maximieren?
Ja, also ich hatte es anfangs schon vorweggenommen, aber bewusst, weil ich da auch ein Statement setzen will. Das ist mir ganz wichtig, dass genau sowas nicht der Fall ist. Also es ist nicht top-down, es ist nicht Schikane, hatte ich schon erwähnt. Es ist aber im positiven Fall, wir haben da wirklich sehr explizit recherchiert, ob das da auch stimmt und wer sitzt da drin. Dort sitzen drin verschiedene Parteien, nenne ich das mal. Die bereits angesprochene Seite der Hersteller, aber im Sinne jetzt von Schraubenhersteller. Die denken natürlich in grundsätzlich von ihrer Grunddenke berechtigterweise in Stückkosten, in Produktionsaufwand, in Einsparung, in Energieeinsparung und solche Themen. Denkt jetzt der Hersteller von Schrauben primär. Haben wir die bereits besprochene Anwenderseite da aus der Industrie, also OEMs, First-Tier-Supplier, Zulieferer und so weiter, die große, in unserem Fall schraubenverbrauchende Industrie, muss man immer betonen, weil jetzt da so die Chemieunternehmen oder so ähnliche sitzen da weniger drin. Die sitzen halt bei ihren Produkten eher in Normausschüssen drin. Bei uns sind es schon natürlich schon Schwerpunkt Fahrzeug und Maschinenbau. Und die haben natürlich ihre Ansichten, ihre Ziele. Die wollen natürlich auch auf Preise, Einsparungen etc. schauen. Es sitzt aber auch das bereits angesprochene Handwerk mit drin, mit dem zugegebenermaßen nicht so starken Pull-Effekt, aber auf Verbandsebene, weil natürlich Einzelunternehmen, da auch wenn es größere wären, wahrscheinlich nicht da Weg und Zeit auf sich nehmen, um sich in so Ausschüsse zu setzen. Das läuft über die Verbände. So, jetzt haben wir also die Produzentenseite, jetzt haben wir die Leute, ich sage jetzt mal die Userseite, die es benutzen. Privatmarkt, B2C wird da wohl kaum möglich sein, die da reinzubringen. Dann aber auch Händler, also die großen Importeure, A-Händler, die zwei Seiten bedienen. Die haben das eine Ohr an den Herstellern, das andere Ohr an den Kunden. Finde ich ja sehr interessant, weil die natürlich auch viel davon haben, wenn sie beide Seiten gut bespielen, wenn alle Beteiligten zufrieden sind. Und sie müssen ja die Ware an Bord kriegen, die der Kunde dann benötigt. Und die sitzen auch in diesen Normausschüssen drin. Und auch eine wichtige Partei noch, ich sage jetzt mal Forschung und Wissenschaft. Also Institut für Bautechnik, Leute aus dem ganz technischen Bereich, die vielleicht ihren Blick mehr auf Sicherheit haben, die dann sich zu Wort melden würden, würde ich mal denken, wenn es kritisch wird, wenn man sagt, ja, jetzt geht's aber an die Substanz, das Produkt kann dann nicht mehr das, was es soll. Ja, also diese Seite ist mit dabei, ist auch wahnsinnig wichtig.
Ja.
Denn wenn es zu einseitig wird in Richtung wir sparen ein, wird es vielleicht auch einseitig im negativen Sinne bei der Sicherheit. Also da sitzen alle drin, die wichtig sind. Und man merkt es schon, da sind natürlich auch sich entgegenstehende Interessen da. Könnte mir gut vorstellen, dass da mal ein paar Themen kontrovers diskutiert werden. Ja, dass da ein bisschen dauert und die treffen sich jetzt auch nicht jeden Monat. Also das dauert in diesen Normenausschüssen, bis sich sowas durchsetzt und da wird es aber besprochen. Und das ist definitiv schon, finde ich, eine sehr gute Mischung im Sinne des Anwenders.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch eine gute Mischung mit dem Ziel, das ich immer wieder wiederholen möchte, Normalisierung, Harmonisierung. Das ist das Ziel, dass es besser wird für alle Beteiligten.
Gehen wir mal weg von den Gremienausschüssen und den doch am Ende sehr theoretischen Aufgaben hin zu einer echten Werkstattanwendung. Ein Kommentar bzw. ein Zuschauer hat uns geschrieben, ich habe beruflich mit Oldtimern zu tun. Bis in die 50er Jahre waren die Schlüsselweiten bei DIN-Schrauben ganz anders als heute. M6 hatte Schlüsselweite 11, M8 hatte SW14, M10 hatte SW16. Oft gab es bei einer Verbindung Schraube und Mutter sogar verschiedene Schlüsselweiten. Warum war das denn so ein wilder Mix?
Ja, das ist so ein ganz typisches Oldtimer-Thema, ist schon sehr speziell. Man muss natürlich ganz klar sehen, Oldtimer, der Name sagt es ja schon, altes Ding, lange Lebensdauer, lange Wartung oder Reparaturdauer, die in das Produkt einfließt. Und der Hörer hat natürlich vollkommen recht. Also in den 50er und 60er Jahren waren noch ältere DIN-Normen im Einsatz, die andere Schlüsselweiten hatten, als heutige DIN-Normen und nochmal teils andere, teils aber auch dieselben wie jetzt ISO-Normen. Also wir haben hier quasi drei Generationen, DIN alt, DIN aktuell, ISO.
Genau.
So hat sich das verändert. Und in den Fahrzeugen hat man möglicherweise dann eben auch einen Mischmasch.
Also ich habe am Anfang gedacht, der Hörer hat sich verschrieben tatsächlich, aber weil er stand ja drin, die M10 hatte damals laut seiner Liste Schlüsselweite 16. Das wiederum würde ja der heutigen ISO entsprechen, aber nicht der eigentlichen DIN, die jetzt ja mehr oder weniger die ganzen Jahre und Jahrzehnte über gültig war, denn die hat ja eigentlich die Schlüsselweite 17.
Genau, also die M10er-Schraube scheint da einige...
Die scheint Hü und Hott gemacht zu haben.
Genau.
Würde ich mal sagen, ja.
Also es gibt im Grunde genommen vier Phasen oder Faktoren, die hier entscheidend sind. Sagen wir jetzt mal auch von den Jahrzehnten her Übergangszeit. Zeit nach dem Krieg, da nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das genommen, was da war. Also steht völlig außer Frage. Dann entwickelte sich ja so die Wirtschaft langsam wieder aufwärts. Ja, 48 war, glaube ich, die Einführung der D-Mark und Grundgesetz, solche Themen. In den 50er Jahren ging es richtig los. Ja. Da hat man das genommen, was noch da war. Die Hersteller hatten Lagerbestände und haben mit Sicherheit nicht sofort umgestellt auf neuere Normen. Die hatten natürlich noch Produktionswerkzeuge und Montagewerkzeuge. Das wurde also noch genutzt und man hat sowieso damals nicht viel weggeworfen. Was funktioniert schon gleich gar nicht. Also gab es da in der Übergangsphase beides. Da hat man beides verbaut. Das führt dann zu dem zweiten Faktor Kombination. Wenn jetzt schon was verbaut war, alte Mutterschlüsselweite 14, modernere DIN-Schraube mit Schlüsselweite, die wir alle kennen, 13 jetzt zum Beispiel. Ja, wenn aber das M8-Gebinde passt, dann kann es auch sein, dass ich halt hinten konter und die Mutter was anderes hat als vorne. Das ist dann das, was auch in dem Oldtimer eben potenziell stattfindet. Sehr interessanter Faktor, was wir recherchiert haben, sind die Werksnormen. Also ich kenne aus meiner Anfangszeit in der Branche diesen Faktor Werksnorm, WN abgekürzt, findet man immer noch. Ich glaube, auch Schnorrscheiben sind heute noch Werksnorm. Da hat man das in den damals noch Printkatalogen viel gefunden, diese Werksnorm, und das war wesentlich üblicher als heute. Heute findet man das fast gar nicht mehr. Und das hatte natürlich eine gewisse Macht, weil gerade so Marken wie Volkswagen, Daimler, BMW oder auch Bosch, die haben natürlich starke Werksnormen gehabt, die auch Gewicht hatten und die eine gewisse Langlebigkeit hatten. Die konnte man nicht einfach so wegdiskutieren, und dementsprechend hat man die Sachen auch benutzt. Und diese Werksnormen, dieser Hersteller, das war vielleicht so ein bisschen ein deutsches Ding, hatten größere Köpfe. Die haben tendenziell größere Köpfe eingesetzt, um auch größere Auflageflächen zu haben. Wir haben ja gesagt, Großteil von Reibung in dem Gewinde, durchaus ja auch gewollt, ist im Gewinde und auch Unterkopf vor allem. Je größer der Kopf, desto mehr Unterkopfreibung habe ich, desto mehr Hemmung, desto weniger dreht sich die Schraube bei Vibration oder Lockerung auf. Und dementsprechend ist ein größerer Kopf dann auch sinnvoll. Theoretisch auch, ist auch langlebiger. Ja, und das wurde dann vermehrt eingesetzt. Und wenn wir dann den Faktor haben wie bei dem Oldtimer, und generell waren ja, sag mal, Produkte, wird jeder gerne diskutieren, dass die Waschmaschinen in der damaligen Zeit viel langlebiger waren als die heute. Das, glaube ich, ist jetzt keine Plattitüde, wenn ich das sage, dass die Produkte langlebiger waren als tendenziell in der heutigen Produktion und auch länger repariert wurden und auch das Ziel einer Reparatur viel eher im Fokus war als heute. Heute ist vielleicht das Ziel der Reparatur eher wenig gewollt und eher Neukauf. Da gibt es auch Bewegungen, das vom Gesetzgeber her zu ändern, dass man reparieren können muss. Das muss dann leider von oben vom Gesetzgeber kommen. Und von daher gesehen war alles langlebiger, und dann gab es eben auch eine Durchmischung über die Jahrzehnte. Ja, also wenn ich hatte mal eine Maschine, die hat 20 Jahre gehalten, und die haben wir auch reparieren lassen, und vielleicht, also die war jetzt nicht aus den 50ern oder 60ern, wäre dann eben dann eine Durchmischung da gewesen.
So richtig lustig wird es dann im Oldtimer-Bereich, wenn man den britischen Oldtimer reparieren möchte und dann auch Whitworth, UNC, BSF oder eben auch dann metrisches Gewinde in Kombination alles in einer Karre stattfindet. Das ist dann der Endgegner.
Ja, das ist der Endgegner, wobei ich auch des Öfteren solche Kunden schon auch mal bei Fragestellungen am Telefon hatte, und die mir alle den Eindruck vermittelt haben, dass sie extrem darauf bedacht sind, dass sie genau das, was schon eingebaut ist, wieder bekommen oder wieder finden. Also wir hatten es oft bei Oberflächen, weil eben, ja, Gelbverzink brauche ich wieder, Gelbverzink gibt es halt nicht mehr so. Und der Wunsch ist einfach, original da wieder einzubauen. Also das verstehe ich. Und das ist natürlich auch bei der Schlüsselweite oder beim Gewinde so. Ich kenne auch das mit Lackfarben, Spektralanalyse, was die da alles tun, die Leute. Ich finde es ja toll. Und dementsprechend stehen die da auch vor Hürden, ja, wenn sie da am Original bleiben wollen. Ganz klar.
Also das Schlüsselweitenchaos nochmal aufzudröseln. Stell dir vor, wir beide gehen über einen Flohmarkt zusammen und finden eine alte Werkzeugkiste mit verschiedenen Gabelschlüsseln drin. Dann kannst du mir sagen, aus welcher Epoche das ungefähr stammt.
Das könnte gehen. Also wenn wir diese großen Schlüsselweiten haben, von diesen, wie ich erklärt habe, vielleicht Werksnormen, große Köpfe aus der Zeit, dann könnten wir das tatsächlich machen. Aber wir sollten nicht über einen Flohmarkt gehen. Nicht, weil du weißt ja, ich kann alles brauchen.
Genau.
Und sammel dann auch. Also ich weiß auch, dass Fachleute gerade aus dem Oldtimer-Bereich dann auch nach bestimmten Stempeln auf den Schrauben suchen, wie jetzt Inbus oder Verbus, also gab es eben aus dieser Bauer- und Schaute-Riege, die eben diesen Inbus-Kopf und Mikroverkapselung erfunden haben, eben auch eine Innensechskantform, eine Außensechskantform ist dann Verbus und gerippte Schrauben. Kamax gab es, das ist auch ein Hersteller, den es sogar noch gibt. Inbus gibt es ja leider nicht mehr, und die suchen dann diese Stempelungen, diese Köpfe. da auf den Flohmärkten um, genau das wieder so reinbauen zu können.
Bauernschaute gibt's nicht mehr.
Nee, Bauernschaute gibt's nicht mehr.
Imbus gibt's schon noch.
Genau. Wieder.
Ja, zum Thema Werksnormen, das wir ja auch gerade hatten, hatte ich noch einen passenden Kommentar gefunden, den ich gern vorlesen würde. Vor einiger Zeit habe ich mich mal über meinen alten VW Derby geärgert. Die Gelenkwellen hatten Mäuse bzw. viel Zahn. Aber weder der 7er noch der 8er haben gepasst. Hab den 8er dann einfach reingehämmert. Konnte auch lösen. Warum macht man solche schrägen Maße denn bei deutschen Autos?
Es gab mal eine Zeit, ich habe das auch schon, ich habe das selber als Auszubildende erlebt, dass ich eine Schraube entdeckt habe, die mir völlig unerklärlich war im Kraftantrieb oben. Also genauso wie da beschrieben, da passt gar nichts. Habe mich dann erkundigt beim QS-Leiter, habe nachgefragt, was das denn sei. Das war ein Innenantrieb, er hat mir das dann erklärt. Ein sogenannter Innenvielzahn, wie viele Zähne es waren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Gefühlt würde ich sagen, waren es echt viele. Der Kopf war förmlich ausgehöhlt, ganz außen am Rand war der Antrieb. Und er hat mir dann erklärt, dass das wirklich Versuche sind von der Automobilindustrie. Der Händler, bei dem ich da war, der hat die viel beliefert. Und aufgrund der hohen Stückzahlen, die da gehen, konnte man da verschiedene Köpfe auch fertigen lassen, weil wenn die Menge passt, dann macht ja das jeder. Und damals wurde auch noch viel, viel mehr in Europa gefertigt als heute. Mhm. Und das diente der Gewichtseinsparung. Also A, Gewichtseinsparung, weil gefühlt würde ich sagen, hat man da 90% des Schraubenkopfs versucht auszuhöhlen und außen war der Fehlzahn. Und das zweite ist mit Sicherheit Drehmomentübertragung, also Verbesserung des Wirkungsgrads des Werkzeugs. Und da hat man Versuche gemacht. Gab es auch, glaube ich, mit Außenfehlzahn, gab es auch welche.
Gab es auf jeden Fall.
Und eins kann ich sicher sagen, durchgesetzt hat sich's nicht. Genau, war ein Versuch, haben wir gemacht. Gut, Auto hat 2000 bis 2500 Schraubfälle, ein Verbrenner zumindest, was ja damals das Einzige war, was gab. Und denk schon, wenn man da ein paar Prozentpunkte einsparen kann an Gewicht, dann spielt das schon eine Rolle.
Absolut, ja. Jetzt springen wir etwas thematisch, aber das ist ja der Idee der Folge auch geschuldet. Es wird historisch. Okay. Ich lese einen Kommentar entsprechend vor, beziehungsweise ein Hörer merkte an, dass man das Thema Normenumstellung in der ehemaligen DDR ja auch schon mal durch hatte. Uli, gab es im Osten also auch eine Art den ISO-Krieg?
Ja, ich würde jetzt nicht Krieg dazu sagen, es gab Normen. Man hat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg alles parallel laufen lassen, hat auch die DIN benutzt, die es dann bei uns irgendwann gab, und hat dann ein paar Jahre später, also soweit ich jetzt weiß, ab 1955 eigene Normen und Standards eingeführt, die sogenannten TGL, das muss ich ablesen, das ist auch wieder so richtig deutsche Begrifflichkeit, ja. Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, das heißt TGL, richtig schön amtlich, und das war jetzt quasi das Planwirtschaftspendant zur westdeutschen DIN.
Weil man sich abheben wollte an der Stelle.
Genau, man wollte sich da abgrenzen, und die DIN wurde zwar schon auch weitergenutzt und gab es auch. Klar, man kam ja aus einer Maschinen- und Werkzeuglandschaft, die gemein- oder gesamtdeutsch war. Mhm. Und dann hat man diese TGL-Standards eingeführt, mit dem Unterschied, dass das übrigens, fand ich auch überraschend, keine Empfehlungen waren, sondern das waren rechtsverbindliche Vorschriften in der DDR mit Gesetzescharakter. Und wer jetzt gesagt hat, ja, ich fertige nach TGL 4711 und das hat nicht gepasst, dann hätte man den zumindest verklagen oder bestrafen können, weil das war eine andere Rechtssituation als bei uns.
Okay.
Ja.
Ja, was ist dann 90 passiert? Also nach der Wiedervereinigung, da stand man dann vor einem Riesenberg an TGL-Schrauben, die man dann nicht mehr nutzen konnte.
Jetzt muss man sagen, dass grundsätzlich im Gewinde und in der Passung der gerade der größeren Schrauben eigentlich da kein Problem da war. Das war gleich. Die TGL, um vielleicht das mal zu erklären, hatte vor allem in der Bezeichnung, in den Werkstoffklassen, in den Oberflächen, alles Themen, die wir hier schon hatten, gab es da Unterschiede. Also ich sag mal, eigentlich am Produkt nichts, was sich ändert, eigentlich eher an dem Drumherum. An der Bezeichnung wurde da gearbeitet. Wo es schon ein Punkt ist, ist, wenn es in Präzisionsmaschinen, Feingewindebereich, also die waren ja sehr stark in der optischen Industrie, die DDR, wenn es da reingeht, sicherheitsrelevante Baugruppen aus DDR-Produktion, wenn man jetzt da kleinere Schrauben hätte, kleinere, feine Toleranzen hätte und man würde mit heutigen Normen da reingehen wollen und ein älteres Produkt einfach so wieder aufarbeiten oder reparieren, da müsste man auch schon aufpassen, dass es noch passt. Mhm. Ja, gerade mit den Toleranzen und so weiter, nicht, dass dann was zwickt und man kriegt es nicht mehr raus. Aber ansonsten ist es nicht so das Problem oder wenn man jetzt Stahlbau größere Dimensionen hat, das ist gar kein Problem. Passt alles, ist alles gut. Also von daher gesehen kein Problem, aber es war so, wie viel in dieser Wiedervereinigungszeit war. Die TGL wurde über Nacht zurückgezogen und ist verschwunden und die DIN wurde umgesetzt und so war es dann. Und dann gab es, wie auch schon in den 50er Jahren, quasi eine Übergangsphase, hat man beides verbaut und ich denke, in der Praxis und gerade im Mittelstand Handwerk hat sich da überhaupt nichts getan, was man hätte beachten müssen. Übrigens vielleicht noch eine Ergänzung, ganz interessant. Diese TGLs und generell im sogenannten Ostblock gab es auch schon eine Harmonisierungsvereinigung. Die haben sich da getroffen. Also da gab es diese TGLs in der DDR. Da gab es sogenannte CSN aus der Tschechoslowakei, wie die damals hieß. Da gab es GOST oder GOST-Norm, die war sowjetisch. Und die haben sich da regelmäßig auch getroffen, haben versucht, auch das irgendwie gleichzuschalten, zu harmonisieren, damit innerhalb deren Wirtschaftsraums, wo ja ein größerer Austausch war als jetzt mit dem Westen, das war ja auch alles zur Zeit des Eisernen Vorhangs und sowohl Eisern wie auch Vorhang passt, da war schon ziemlich zu und man wollte wenig miteinander zu tun haben und auch wenig Austausch war da. Und alles, was beim einen irgendwie gut lief, wollte man dann besser und anders haben. Also macht schon Sinn, dass jeder in seinem Wirtschaftsraum was macht und die haben dann untereinander natürlich Maschinenbau, Fahrzeuge ausgetauscht etc. und haben das harmonisiert. Also ist schon interessant, dass es da, man könnte sagen, zwei Doofe, ein Gedanke, das da auch stattgefunden hat und auch funktioniert hat. Hat er dann irgendwie 90 geendet.
Mich würde es tatsächlich interessieren, also anders, wenn jemand von den Zuhörern und Zuschauern an der Stelle noch Geschichten aus der Zeit hat zum Thema Schrauben, würde es mich brennend interessieren, gerne in die Kommentare rein damit. Finde ich tatsächlich ein super spannendes Thema. Wir springen weg, beziehungsweise
aus weiter
Ostdeutschland in Richtung Europa. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen politisch, aber auch ein bisschen lustig oder beziehungsweise amüsant aus meiner Sicht. Ein Hörer hat uns zwei handfeste Hinweise in die Kommentare geknallt. Die zitiere ich jetzt auch mal kurz. Die EN-Normen haben überhaupt nichts mit der EU zu tun und würden auch nicht verschwinden, wenn die EU weg wäre. Da arbeiten nämlich auch Länder mit wie Japan, Kanada und die USA. Der zweite Hinweis, ISO-Normen haben schon gleich gar nichts mit der EU zu tun. Daraufhin hat ein anderer Zuhörer völlig zu Recht gefragt, ich bin komplett verwirrt, was ist denn dann bitteschön eine EN-EU-DIN-ISO-Norm? Rudi, bring doch bitte mal Licht ins Dunkel.
Ja, das werde ich gerne tun. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen oder herrlich polemisch, aber im Kern hat der Hörer absolut recht. Also es ist ein Irrglaube, dass die EU mit den Schraubennormen was zu tun hat, die sie erfindet oder auch top-down jetzt wieder da runter. Das verwechselt man so ein bisschen mit diesen ganzen Vorschriften, Landschaft und mit den Gesetzgebungen und solchen Themen, die es da gibt, das ist wirklich was völlig anderes, darf man nicht da durcheinander bringen. Grundsätzlich hat sie, ich erkläre das später nochmal genau, schon ein Stück weit was damit zu tun, aber in der Entstehung der Norm hat sie nichts damit zu tun. Also kurze Wiederholung, DIN, rein deutsch, deutsche Norm. Ja? Deutsches Institut für Normung, nationale Geschichte. ISO, internationale Norm, ist auch eine Organisation, macht es weltweit, auch völlig unabhängig von der EU und irgendwelchen politischen Gremien. Und jetzt nochmal, EN, da gibt es eine Vereinigung, die heißt CEN, also das ist das Komitee für die Normung in Europa,
ja,
das gar nichts mit der EU zu tun hat. Wenn die aber eine Euronorm festgelegt haben, dann ist es schon so, dass die EU-Komm sagt, aha, da gibt es eine neue Norm. Ziel wieder, ich wiederhole es zum nächsten Mal, Harmonisierung, Vereinfachung, alles soll einfacher und kostengünstiger und besser werden. Also wir nutzen das, wir setzen das jetzt um. Mhm. Ja, also gutes Beispiel war auch mal, als hier der Bereich Stahlschrauben sich geändert hat. Da gab es eine DIN für die Stahlschrauben, diese feuerverzinkten 10.9 mit Drehmoment entsprechend vorgespannten Schrauben für Stahlhallen und etc. Stahlschrauben zum Beispiel gab es eine Norm für die Muttern, gab es eine Norm für die Scheiben. Und das hat man vereinheitlicht, hat man harmonisiert, hat gesagt, Stahlbau ist ein Thema, soll europaweit gleich sein. Und wir bringen hier eine Norm rein, die ist die 14399. Und da sind diese ganzen Schraubengarnituren, diese sogenannten HV-Garnituren drin. Und das hat man dann umgesetzt. Man hat auch für die Umsetzung in der Montage alles eine entsprechende Norm umgesetzt. Und dann war das gleichgeschaltet. Dann wurde das natürlich von der EU auch genommen und macht ja auch Sinn und gesagt, so, das rollen wir jetzt aus, das muss umgesetzt werden, weil die Norm, wenn die irgendwo an der Wand hängt, bringt ja nichts. Die Metallbaufirmen etc. müssen das ja auch bei Ausschreibungen wissen, wie sie damit umgehen und dann auch umsetzen am Montageort. Und das ist ein gutes Beispiel mit der Norm an sich, mit deren Entstehung keine Verbindung, Umsetzung dann, Rollout, ja. Und so würde ich sagen, passt auch.
Ja, genau. Also, wir haben verstanden, es geht um die Internationalisierung, es geht darum, dass wir mit den gleichen Werten arbeiten.
Genau.
Und kein fieser Plan aus Brüssel.
Ja.
Brüssel sowieso nicht, haben wir verstanden.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Hörerblock, beziehungsweise zum nächsten Hörerfrage. Es gab ja ein Thema, das offensichtlich unsere Zuhörer mehr beschäftigt hat als andere. Das ist jetzt, ich sage es mal, das Thema Ökobilanz. Eine Art Lieblingsthema der Community offensichtlich. Wir hatten in der letzten Folge ja erwähnt, dass ein Millimeter weniger Schlüsselweite bei Milliarden von Schrauben, die es, glaube ich, allein in der Automobilindustrie schon wären, natürlich im Jahr massiv an Gewicht einspart, an Material einspart, an CO2 einspart, was die Transportkosten angeht, beziehungsweise den Transport angeht und so weiter. Und ein Hörer schreibt dazu, Ökobilanz bei 1 Millimeter Unterschied, ist das euer Ernst? Dafür braucht man neue Werkzeuge in jeder Werkstatt. Wir haben zerstörte Schraubenköpfe und schmerzende Verletzungen. Spart man dadurch wirklich so viel CO2? Und ein anderer Hörer setzt sogar noch einen drauf und sagt, das ist reiner Profittrick der Herstellerlobby. Die kleineren Köpfe und die geringere Bauhöhe bei ISO-Muttern führen nach Jahren der Oxidation dazu, dass die Fläche zur Kraftübertragung beim Loslösen viel zu gering ist. Der Kopf dreht durch und man kriegt die verrostete Schraube nicht mehr auf und der Verbraucher zahlt am Ende die Zeche.
Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz straffe Aussage und auch eine straffe Kritik. Man hört es hier raus, reale Probleme, realer Schmerz im wörtlichen Sinne vielleicht sogar. Auf der Baustelle, in der Werkstatt, kann ich auch nachvollziehen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Anbringung, also das Anziehen des Schraubfalls an. Erster Schritt, klar, wir montieren, also die Montagesituation, das Anziehen. Da funktioniert die ISO-Schraube dank entsprechender optimierter Berechnung, Kraftverteilung etc. tadellos. Und natürlich, wie anfangs schon erwähnt, eine der Parteien, die in so Normausschüssen auch da teilnimmt, Großindustrie mit hohen Stückzahlen, die im Jahr, in dem Fall jetzt vielleicht Fahrzeuge, Millionen Fahrzeuge Output hat, baut, die sparen sich da mit einem Millimeter weniger Material mit Sicherheit hohe, sehr hohe Tonnagen an Material, an Gewicht, wie du angesprochen hast, etc.
Genau, aber der Hörer hat auf jeden Fall recht, das Problem an der Schraube entsteht ja nicht beim Anziehen, sondern dann beim Loslösen durch das, ich sage jetzt mal, durch die Jahre oder Jahrzehnte im Salz und im Dreck rostet das Ganze fest oder beckt sich fest, wie auch immer. Das Losdrehmoment, das man dann überwinden muss, wird utopisch groß und man hat aber auf der anderen Seite eine kleinere Auflagefläche.
Ja, und man hat dann unter Umständen halt ein Problem oder einen Schaden. Und ist aber auch klar, also da ist der Blickwinkel bei der Entstehung ganz klar auf dem Hersteller des Verbindungselements und dem Hersteller der Produkte, bei denen die Verbindungselemente verbaut werden und eben weniger im Longtail, also danach langfristig. Ich hatte es ja schon angesprochen, langfristige Reparaturthematik und so weiter ist da vielleicht nicht so im Fokus, nimmt jetzt vom Gesetzgeber her zu, dieses Thema, dass man auch aus ökologischen Gründen die Geräte reparaturfähiger produzieren können muss und auch für die Ersatzteilversorgung sorgen muss. Und da reden wir oft von Jahrzehnten. Das ist ja nicht nur beim Auto so, sondern hoffentlich auch bei vielen anderen Geräten. Und natürlich ist es einseitig und der Kunde hat recht, dass ihn am Ende dann quasi ja am Ende das Problem hat und damit alleingelassen ist, ist schon berechtigt, ja. Aber also wir können jetzt nur erklären, wo es herkommt und dass tendenziell das Problem schon auch erkannt ist und man da vielleicht was macht, aber dass die ISO ist, wie sie ist, das werden wir jetzt nicht mehr ändern, wir beide. Aber wir können es vielleicht erklären.
Wir bleiben direkt in der Praxis. Ein Hörer wirft uns Folgendes vor. Ihr habt über die Umstellung von DIN 931 auf ISO 4014 gesprochen, aber das Thema Schaftlänge komplett verschwiegen. In der Werbung, weiß jetzt nicht, welche Werbung er meint, aber egal. In der Werbung wird suggeriert, dass die Schaftlängen identisch sind. In der Praxis stimmt das überhaupt nicht. Die Toleranzfelder in der ISO 4014 für die Schaftlänge sind so unfassbar weit gefasst, dass man überhaupt nicht mehr von einer Norm sprechen müsste. Ähnlich DIN ist somit eine völlig unzulässige Beschreibung. Also flunkern die Hersteller uns bei den Schaftlängen der neuen ISO-Schrauben an?
Nee, flunkern ist das falsche Wort. Das ist auch nicht deren Ziel. Es ist einfach so, dass sie diese veränderte Philosophie und die Bandbreite bei der ISO-Normung dessen, was an Toleranzen möglich ist, natürlich ausnutzen. Ja, also die DIN, ich erkläre das mal, ist, sag mal, etwas genauer geplant, also sowas wie Gewindelänge B, Gewindeauslauf und eben dann die daraus resultierende Schaftlänge sind da sehr, sehr präzise gefasst und bei der ISO ist es entsprechend anders.
Aber sag mal konkret, was ist der Unterschied zur guten alten DIN?
Ja, die DIN ist quasi, also gedacht, sehr deutsch, maschinenbaumäßig gedacht und sehr präzise. Da wird also ganz genau definiert, millimetergenau, Schaftlänge, Gewindelänge, Übergang und so weiter. Die ISO, ich habe da extra nachgeschaut, wie die da tickt und warum die so tickt, die denkt in sogenannten Funktionsmaßen. Das ist innerhalb statistischer Toleranzfelder und gibt dem Hersteller wesentlich mehr Spielraum. Also sie ist herstellerfreundlicher und ist auch internationaler, weil vielleicht auch die Toleranzen in der deutschen oder europäischen Fertigung und die Vorgehensweisen, Denkweisen ein bisschen anders sind als in international oder fernöstlicher Produktion. Ja, du hörst meine Zwischentöne raus und dementsprechend hat man die ISO dann schon auch so gemacht, damit das passt. Und ja, den letzten beißen die Hunde, das landet dann wieder beim User. Und diese Toleranzen geben viel Spielraum. Und da kann es dann passieren, dass das Ergebnis dessen, was man da in Hand hält, gerade bei dem Thema Schaft, was wir auch immer wieder am Telefon haben, beim Kundentelefon, dann den Kunden stresst. Ja, drum, das wird sich wohl nicht ändern lassen, dann vielleicht bei der DIN bleiben, konsequenterweise.
Also das heißt, wenn ich eine ISO-Schraube vom Hersteller A kaufe, kann der glatte Schaftanteil, also ohne Gewinde, tatsächlich eine andere Länge haben als die Schraube, die ich beim Hersteller B kaufe. Und trotzdem sind beide gemäß ISO.
Sind konform, ja. Könnte sein, genau. Ich kenne das innerhalb der DIN zum Beispiel, gibt es sowas auch mit großen Toleranzen, wo uns manchmal Kunden ansprechen und sagen, es passt, kann ja nicht passen, also 2 Zehntel dicker oder dünner, das ist bei Scheiben der Fall, aber da liegt's an der Fertigung, weil das wird aus Blechen gestanzt und das kann man einfach nicht so präzise machen bei dieser Art der Produktion, wie jetzt bei einer Schraube oder Mutter. Aber in dem Fall liegt's nicht an der Produktionsart oder an der Technik, da liegt's einfach an der Bandbreite der Norm, die das bewusst zulässt, damit man da flexibler ist und damit man mehr Herstellern weniger Probleme bereitet,
sagen wir mal so. Okay. Ja. Also, Augen auf beim Schaftlängenkauf. An der Stelle genau. So mal zusammen.
Schaftlängenkauf ist auch ein gutes Wort.
Mal so zusammengefasst. Zum Abschluss, Rudi, werfen wir noch einen Blick über den Tellerrand beziehungsweise nach Übersee. Ein Hörer fragt sich, wie es eigentlich aktuell nach dem Brexit in Großbritannien, aber auch im restlichen Ex-Imperium wie Indien, Australien oder Kanada aussieht. Haben sich die metrischen ISO-Gewinde dort in der Praxis und im Schiff- oder Automobilbau gegen die traditionellen zölligen Imperials oder imperialen Systeme durchgesetzt?
Klares Ja. Haben sich durchgesetzt. Natürlich, wir hatten das ja mal angesprochen, dass es Altware noch gibt, alte Maschinen, Fahrzeuge sowieso, die noch zölliges britisches Gewinde drin haben. Das wird es geben, da ist auch eine Übergangsphase da. Aber im Großen und Ganzen hat sich das weltweit durchgesetzt, wo ich nicht denke, dass sich das durchsetzt. Auch wenn ich weiß, dass gerade im Bereich der militärischen Produktion von US-Geräten, Waffen, Raketen und so, ja, gegebenen Anlass leider sehr aktuell, die setzen auch immer mehr auf metrische Schrauben, weil die das ja auch global verkaufen. Und wir jetzt vielleicht nicht alle so Lust haben, ständig mit Zoll-Themen da rumzueiern oder dann auch, wenn Wartung notwendig ist, dann vielleicht metrisch arbeiten wollen. Da findet es angeblich statt. Aber im Großen und Ganzen wird der amerikanische Markt als einziger und auch vollständig, denke ich, zöllig bleiben. Die haben da weder Lust, was zu ändern, noch haben sie es nötig. Die haben einen extrem starken Binnenmarkt. Brauchen wir nicht reden. Und warum sollten sie das tun? Also das wird in Zoll UNC, UNF-Gewinde bleiben und der Rest der Welt ist im Grunde metrisch.
Also an der ISO geht nichts vorbei, habe ich verstanden. Ja. Auch bei uns nicht übrigens. Wir sind ja gerade dabei, die ISO einzulisten, großflächig.
Genau.
Auch eine Riesenaufgabe.
Ja, deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Also wir haben das ja schon lange geplant gehabt und man muss viele Normen in die Hand nehmen, um wirklich genau zu schauen. Und das ist jetzt so eine Aufgabenstellung, in die wir jetzt als nächstes reingehen. Bei denen, die alle gleich sind, ist es einfach, bei denen, die ganz stark unterschiedlich sind, ist es auch vergleichsweise einfach, der Aufwand liegt bei denen, die sehr nah beieinander liegen. Da muss man dann entscheiden, nehmen wir die ISO oder nehmen wir die DIN oder ist es doch so viel Unterschied, dass wir beides haben wollen. Das kommt als nächstes, also da steckt jetzt noch ein Pfund Arbeit drin und in einigen Monaten sind wir da flächendeckend ausgestattet.
Und dann können bei uns auch die ISO-Produkte gekauft werden über den Online-Shop.
Genau.
Und wie ihr es von uns kennt, auch stückweise, wenn es sein muss.
Genau. Mit Matrix und Anzeige alles wie gehabt.
Genau. Cool. Ja, damit schließt sich der Kreis, mein lieber Rudi. Also ich hätte nicht gedacht, dass hinter dem Thema sich so viel verbirgt, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch nicht. Nie im Leben.
Viel Zunder, viel Geschichte, viel Handfester und Werkstattfrust auch irgendwo. Rudi, danke für den gewaltigen Deep Dive an der Stelle. Hat wieder sehr Spaß gemacht.
Ja, gerne. Den Dank gebe ich gern weiter an die Leute, die uns sehen und hören. Macht weiter so. Also war eine unglaubliche Bereicherung für uns, hier so viel Feedback zu bekommen. Und dann das Interessante, weil man muss schon sagen, das Recherchieren und das Vorbereiten auf diese Filme und Podcasts, die wir machen, das macht unglaublich viel Spaß. Ich bin ein Wissensjunkie, ich lerne gerne. Und wir haben auch heute wieder ein ganzes Paket an Themen dazugelernt, ob es jetzt eine DDR-TGL ist oder irgendeine Harmonisierung im Ostblock oder ob es irgendwelche Schlüsselweiten von Anno Dunemal sind, die dann eigentlich gleich sind mit der ISO oder viel größer als die ISO. Das ist sehr unterschiedlich und wir haben viel gelernt, dank euch. Also bitte weiter Kommentare reingeben und uns anregen und dann gibt's vielleicht auch wieder Specials mit Frage und Antwort mit Enzo und Rudi.
So sieht's aus. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielleicht ist dann einer eurer nächsten Kommentare in einer unserer nächsten Q&A-Folgen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Teilt die Folge mit euren Werkstattkollegen oder gerne auch in der Arbeit mit den Arbeitskollegen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal bei Verschraubt und Zugedreht.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.